Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, nicht nur in der Politik, auch unter Medienmachern ist es ja ein großes Thema und war es auch die Frage, nämlich, ob man die Karikaturen jetzt der neuesten Charlie Hebdo-Ausgabe abdruckt. Wie sind Sie damit umgegangen?
Also es kann ja nicht die Zukunft des Journalismus sein, dass man gegenseitig nachdruckt, was andere Medien vormachen. Ich meine, es gab da immer mal wieder auch in der Vergangenheit eine gewisse Dokumentationspflicht, wenn wir zurückdenken an die Karikaturen 2004, den Karikaturenstreit in Dänemark, der relativ schnell eine globale Dimension angenommen hatte, dann musste man die dann irgendwann auch mal zeigen, um klarzumachen, worum geht es eigentlich. Wir haben bei der European auf eine zum Beispiel Auflistung der schlimmsten oder wie man immer das sagen möchte, religionskritischen Cover von Charlie Hebdo verzichtet.
Aber wie gehen Sie sonst eben mit dieser Frage um, die es ja aufwirft? Was kann Meinungsfreiheit, was darf sie und wie weit muss man gehen, um sie zu verteidigen?
Ich glaube, wenn man das jetzt im Hinblick auf die Muslime in Deutschland sagt, dann ist das genauso eine vielfältige Gruppe, wie es die Christen, die SPD-Mitglieder und Gewerkschaftsmitglieder und viele mehr auch sind. Das heißt, sie haben natürlich in dieser Gruppe eine Vielzahl von Menschen, die diskursfähig sind, die also verstehen, dass ihre Religion oder das, was sie als ihre Religion und die Wahrheit dieser Religion begreifen, nichts ist, was man jedem, der eben diese Religion nicht hat, jeden Tag aufdrücken muss. Und dann gibt es aber die anderen, die natürlich sehr lautstark für ihre Positionen werben. Und da ist es halt leider oft auch so, dass es gar nicht darum geht, einen Diskurs zu führen, sondern einfach zu senden. Und ich glaube, in so einem Zusammenhang, wenn Sie ein Debattenmagazin führen, dann sind Sie natürlich vor allem mit den Menschen im Gespräch und Austausch, die zur ersten Kategorie gehören. Also wir haben genug Vertreter, Islamvertreter, ob das aus den Verbänden ist oder ob das Literaten sind oder Wissenschaftler, die aber, wenn sie bei uns schreiben oder bei uns publizieren, natürlich in der Lage sind, sozusagen den ganzen Diskurs zu umreißen.
Und wenn wir diese Debatte dann eben auf die große, auf die politische Bühne ziehen, man sieht ja jetzt auch wieder bei dem Abdrucken, es gibt große Proteste im Ausland, aber auch im Inland und viele Muslime fühlen sich nicht wirklich verstanden. Hat die Politik es versäumt, in den vergangenen Jahren auf die ja speziellen auch Ängste und Bedürfnisse dieser Mitmenschen einzugehen?
Es hat auch natürlich verschiedene Facetten. Zum einen, wenn man mal den großen kulturellen Bogen spannt, dann ist es schon so, dass man sagen kann, dass wir hier im sogenannten Westen, im Abendland, wie Sie das nennen wollen, eine Kultur des Bildes haben und das Bild, zumindest nie ganz, aber dennoch immer unter Beschuss oder unter Observierung im Islam, halt eben nicht den Stellenwert einnimmt, wie er das bei uns tut. Also bevor wir über Zeichnungen kommen und dann auf Satire und Karikaturen, muss man sozusagen auch erstmal sagen, dass wir hier eine stark bildlich getriebene Medienvermittlung zum Beispiel haben und in der islamischen Welt ist das anders. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, über den Lauf der Jahrhunderte, muss man sagen, dass man mit den Obrigkeiten der Autorität, sei sie sakral oder weltlich, einfach auch in Karikaturen bitterbös mitzuspielen. Und gleichzeitig ist ja auch bei uns auch nicht so gewesen, dass es niemals von jener Obrigkeit halt auch Versuche gab, diese Karikaturen, diese Satire zu unterdrücken.
Von Seiten dieser Obrigkeit, eben der Bundesregierung und auch den verschiedenen Parteien, gab es natürlich eine Welle der Sympathie und des Mitgefühls mit den Opfern in Paris und auch eben immer diese Ansage, man dürfe also jetzt nicht pauschalisieren und die Muslime verurteilen. Und trotzdem, wenige Tage später, ging natürlich die große Sicherheitsdebatte schon los und einige Politiker nutzen das ja relativ schamlos, um zum Beispiel die alte Idee der Vorratsdatenspeicherung, die ja eigentlich gescheitert ist, wieder hochzubringen. Ist man da schon wieder in diesem politischen Modus verfallen, dass man sagt, na jetzt müssen wir eben damit leben und dann gucken wir mal, was wir draus machen können?
Ja, also in der Tat kommen natürlich diese Sicherheitsfragen und Bedenken immer wieder auf und jeder, der jetzt sozusagen im Sicherheitsbereich arbeitet und tätig ist, hat halt auch nur entweder eine begrenzte Fantasie oder aber auch de jure und de facto auch nur einen bestimmten Instrumentenkasten. Also eine Debatte darüber, was an Satire oder an Karikaturen erlaubt ist beispielsweise, das ist eine, da kann sich die Politik dran beteiligen, aber es ist natürlich auch eine Debatte der Gesamtgesellschaft. Wenn es nun aber um Sicherheit und Sicherheitsgesetze geht, dann ist natürlich vor allem und fast ausschließlich die Politik gefragt. Und wir sehen natürlich, das Dilemma ist auch altbekannt, dass mehr Sicherheit auch eine Einbuße bei der Freiheit bedeutet. Und wir wissen, dass das nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Ländern die Menschen auch bereit sind, für eine erhöhte Sicherheit auf ein Stück weit Freiheit zu verzichten. Ich persönlich halte das nicht für den richtigen Weg. Und gleichzeitig gibt es dann aber doch jenseits dieser seltsamen Dinge und Konstrukte wie der Vorratsdatenspeicherung ja viel konkretere Fragen, wo ich glaube, ob das Muslime, Christen oder Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, die verschiedene Rollen innehaben, gleichermaßen so sehen würden. Wie gehen wir mit den Syrien-Heimkehrern um? Und ich glaube, dass es also wenige Muslime oder Christen gibt, die das toll finden, wenn man das einfach so gewähren lässt.
Eine eher abstrakte Gefährdung des Abendlandes, die beschwören ja auch die islamkritischen oder auch islamfeindlichen Bewegungen wie Pegida und Co. auf. Denen spielten ja diese Terroranschläge schon mal argumentativ in die Karten. Jetzt wurde die heutige Veranstaltung in Dresden abgesagt aus Angst vor einem Terroranschlag. Wird es deren Zulauf noch weiter erhöhen?
Also so wie ich die Berichterstattung verstanden habe, ist es ja eben nicht nur eine Angst, sondern ganz, ganz konkrete, verdichtete Hinweise auf einen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit geplanten Terroranschlag auf diese Demonstration. Also ein reiner Verdacht und so würde, glaube ich, jetzt nicht ausreichen, weswegen meiner Wahrnehmung nach die Berichterstattung eben auch nicht darauf so zwingend abgehoben hat. Es ist in der Tat so, dass man in so einem Fall nur zwischen Pest und Cholera wählen kann. Zum einen ist die Versammlungsfreiheit eine der Grundfreiheiten und ich glaube, die allermeisten, auch die Pegida, vollkommen zu Recht und der AfD auch, die ja da im Fahrwasser mit am Start ist, sagen so, Jungs, eure Argumente sind einfach Unsinn, würden trotzdem sagen, ihr dürft natürlich auch gerne öffentlich und auf öffentlichen Plätzen euren Unsinn verbreiten, weil das eben Teil unserer Freiheitsrechte sind. Ihr müsst halt auch damit leben, dass man diesen Unsinn auch als solchen erkennt, benennt und nachweist und dann natürlich auch belacht. Aber wenn Sie sich jetzt umgekehrt vorstellen, die Versammlung fände statt und die Sicherheitsbehörden würden, obwohl sie dieses, jetzt mal angenommen, das bestimmt, diese Kenntnisse auf einen Anschlag haben, dann wäre doch hinterher natürlich auch die Frage, ja, was habt ihr denn gemacht? Und die Frage, wie man von Freitag auf Montag bei einem Spaziergang, wie die Pegida es nennt, von 30.000, 37.000 Menschen beschützen soll, das ist natürlich dann schon auch wiederum eine legitime Frage. Also am Ende ist es so, dass egal wie man sich da positioniert hätte, und jetzt auch am Ende hat es mit einem Minus für die Freiheitsrechte einhergeht.
Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, so viele Grundrechte, über die eben in diesen Wochen diskutiert wird, auch im Zusammenhang mit diesen Anschlägen und dann eben auch noch diese Spaltung zwischen den Religions- oder Bevölkerungsgruppen. Glauben Sie, dass wir in absehbarer Zeit wieder ein bisschen Ruhe in der Gesellschaft reinbekommen oder wird diese Spaltung noch tiefer werden?
Naja, also ich glaube, die Unruhe ist ja eine relative, wenn ich das so sagen darf. Also die schlechten Umfragewerte für den Islam, wenn man das so möchte, die sind ja nicht erst seit gestern so, die steigen mal, dann sinken sie wieder. Also ich glaube, diese negative Grundstimmung, die ist verfestigt und somit kann man der auch strukturiert begegnen. Also das ist sozusagen eine Sache, wo ich jetzt so zwingend gar keine großen Unruhen sehe. Und man muss auch sagen, dass sowohl die 3,5 Millionen Muslime, die hier leben, sich durch, also die allermeisten durch eine vorzügliche Ruhe ihrerseits sozusagen charakterisieren lassen. Es gab die letzte Woche auch die Mahnwache jetzt hier zum Beispiel in Berlin, also auch von den islamischen Verbänden organisiert. Und man muss auch sagen, die Pegida sind zum Beispiel in Dresden 37.000, in Deutschland leben 82 Millionen Menschen. Also ich glaube, dass wir im Moment sehr viel verdichtet im Brennglas der Medien auch wahrnehmen und wir sind ja beides auch Medienmacher, aber gleichzeitig, wenn man das Big Picture, wenn man das so sagen möchte, bemüht, dann haben wir hier ja doch im Vergleich zu anderen Regionen der Welt eine relative Ruhe, mit der es sich arbeiten lässt.
Nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo debattiert auch Deutschland über das Verhältnis von Sicherheit, Freiheit und das Zusammenleben der Bevölkerung in einer Gesellschaft. Und diese Debatte aufgegriffen haben wir in der Berliner Republik mit Alexander Görlach, dem Herausgeber des Debattenmagazins The European. Vielen Dank.
Danke Ihnen.